The Billion Transaction Machine, das kleine Einmaleins des Mainframes.
Hallo und willkommen zur neuen Folge des Billion Transaction Machine Podcasts. Wir sind in der Staffel Behind the Scenes und da reden wir ja so ein bisschen dazu, was so alles passiert, damit wir für euch diese Mainframes entwickeln können und was wir so alles tun, damit das so funktioniert. Ich freue mich, dass ich zu Gast sein darf. Ist ja eigentlich die Staffel vom Rüdiger Stumm. Und wir sind mit der Weihnachtsfolge heute zu Gast. Und das Schöne ist, zur Weihnachtsfolge dürfen wir was Besonderes anbieten. Ich freue mich ganz besonders. Wir haben einen Gast virtuell auf der Couch aus den USA. Für den ist heute Morgen noch ganz früh, nur für euch. Und ich freue mich, dass der Matthias Klein bei uns ist. Hallo Matthias.
Hallo Tobias, guten Morgen.
Vielleicht beschreibst du mal kurz, was ist denn deine Rolle in unserer schönen IBM? Was machst du denn eigentlich bei uns?
Ja, ich bin im Hardware Development Team der Chief Architect für Future IBM Processors, also unsere Mainframe-Prozessoren wie gerade der Telum 2. Und in dieser Rolle arbeite ich mit Product Management, Gespräche mit Kunden, mit Subject Matter Experts, Software, Research zusammen, um sicherzustellen, dass die zukünftigen Generationen von IBM Z-Prozessoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen.
Ja, cool. Also du bist quasi ganz nah dran und du hast gerade schon gesagt, wir haben so ein Ding, das heißt Telum 2. Das ist ja besonders, dass wir schon drüber reden können, weil eigentlich gibt es ja, der aktuelle Maschine ist ja weiterhin die Z16, aber da wissen wir, da heißt das Ding Telum 1. Wie kommt es, dass wir jetzt heute schon über ein Telum 2 sprechen?
Das haben wir angefangen zum allerersten Mal mit Z16 und damals war das, glaube ich, ein bisschen kontrovers. In der Vergangenheit haben wir immer sehr betont, wir verkaufen Systeme und keine Prozessoren. Aber um zu zeigen, die Innovation, die hinter dem System steckt, in dem System, in dem Prozessor, hat man sich bei Z16 entschlossen, den Telum-Prozessor unabhängig vom System zu verkünden in der Hotchips-Konferenz. Und das war sehr erfolgreich, hat eine Menge Buzz gegeben in der Industrie. Und aus dem gleichen Grund hat man das jetzt fortgesetzt mit Telum 2 auf der Hotchips-Konferenz, das anzukündigen, bevor wir das nächste System ankündigen.
Und da kann sich jetzt natürlich jeder ausrechnen, was das wohl heißt. Man kann ja in die Vergangenheit gucken. Aber wenn du jetzt sagst, wir haben schon einen neuen Chip, dann können wir ja vielleicht sagen, was macht denn den Chip jetzt besonders? Wir haben ja damals beim Telum 1, hatten wir ganz besonders das Thema AI Acceleration. Was haben wir denn diesmal Cooles gemacht?
Beim Telum 1 haben wir zwei große Sachen eingeführt. Wir haben das komplette System, die Strukturen neu designt. Virtuelle Caches war damals ein großes Thema und wir haben natürlich die AIU eingeführt und das ist AI Processing and Accelerator auf dem eigentlichen Prozessor-Chip. Was wir jetzt mit Telum 2 besonders machen, was wir hervorheben, ist, dass wir das IO Subsystem auf dem Prozessor integrieren. Wenn man sich also eine Z16 anguckt, dann haben wir derzeit im IO-Tor, das ist eine Box, da sind Netzwerkkarten drin, Storage-Karten drin und die meisten dieser Karten haben einen eigenen ASIC, um Offloading von I.O. zu machen. Damit der teure Prozessor, der Z-Prozessor nicht die Arbeit machen muss, haben wir dann einen ASIC, der die ganze Arbeit macht. Und was wir mit Telum machen ist, wir nennen das mit Telum 2, wir nennen das eine DPU, ähnlich wie es auch in der Industrie heißt. Wir nehmen jetzt diese ASIC-Funktionalität und die machen wir jetzt auf den Prozessor. Direkt neben den eigentlichen Prozessorkernen haben wir jetzt eine DPU, die dieses Offloading macht.
Und du sagst, da geht es ganz viel um Storage, also quasi um irgendwelche Daten, die von extern kommen. Ist das denn quasi so, dass wir so vieles Daten verbrauchen, dass wir das sogar nötig haben, dass wir so nah an den Cache rankommen? Gibt es da Kunden, die da echt an Grenzen stoßen mit uns?
Ich denke, es ist generell ein heraushebendes und herausragendes Merkmal der Mainframe, dass wir extrem gut im Verarbeiten von Daten sind. Das ist eine der Stärken der Plattform, die uns differenziert von anderen Plattformen, dass wir also sehr viel besser Daten verarbeiten können, sehr viel besser Daten verarbeiten können unter Last. Also der Prozessor, der kann das eigentlich Transaction Processing machen und jemand anderes kümmert sich um die ganze Menge I.O., die damit zusammenhängt. Und damit ist das ein sehr wichtiger Bedarf für unsere Kunden, für die Workloads unserer Kunden. Und mit dem Onboarding auf dem Prozessor machen wir das jetzt auf eine Art und Weise, dass es näher ist am eigentlichen Transaction Processing. Das ist gut für Performance. Wir sparen uns diese ASICs ein. Das ist aus Sustainability-Gründen, ist das eine große Energieersparnis. Aber sehr wichtig ist, dadurch, dass wir das jetzt auf dem Prozessor selbst haben, können wir darauf viel schneller Innovationen bringen. Mit jeder neuen Generation können wir jetzt neue Funktionen einbringen, können Verbesserungen einbringen, wenn in der Vergangenheit der ASIC, den wir hatten, der hat vielleicht alle 10 Jahre mal ein Update gesehen. Das macht uns also deutlich agiler in Einbringen von neuen Funktionen.
Ja, cool, spannend. Und ich denke, das ist ja auch total interessant, dass wir hatten das damals, glaube ich, schon in der Folge mit dem Martin Reckenwald mal besprochen, dass wir immer noch eigene Chips machen, macht uns eben auch, wie du sagst, einfach differenzierend. Ja, und das ist natürlich besonders. Und eine Sache weiß ich aber noch, dass wir da mal ganz viel drüber gesprochen haben, dass ja so der Real Estate auf so einem Chip ja irgendwie sehr teuer ist und dass ja eigentlich die Telum 1 schon ganz voll war. Wie kriegen wir denn jetzt da noch zusätzliche Funktionalität drauf? Wie geht denn das?
Sehr gute Frage. Und eine Antwort dazu ist natürlich neue Technologie. In der Vergangenheit, alle kennen noch Moore's Law, das ist immer noch zu einem gewissen Grad gültig, ist aber weitgehend ans Ende gekommen. Moore's Law bedeutet, dass sich alle paar Jahre die Transistor-Density verdoppelt. Und was das in der Vergangenheit geheißen hat, ist, man hat die Technology-Dividend bekommen. Das heißt, einfach nur das Mappen auf eine neue Technologie wurde alles viel besser und viel schneller. Und diese Zeiten sind lange vorbei. Was aber immer noch der Fall ist, ist, dass uns neue Technologien mehr Dichte geben, mehr Density. Das erlaubt uns, mehr Prozessoren draufzunehmen, das erlaubt uns, größere Cache draufzunehmen, was sehr wichtig für unsere Workloads ist. Aber es gibt uns eben auch die Gelegenheit, neue Accelerator-Funktionen auf den Prozessor zu bringen. Das war die gleiche Geschichte, wie wir in Telum die AIU unterbringen konnten, mit dieser höheren Silicon Density. Und jetzt mit Telum 2 nehmen wir die Gelegenheit wahr, um die DPU auf den Prozessor zu bringen.
Das sind dann diese berühmten Nanometer, von denen da immer die Rede ist, gell? Ja. Jetzt haben wir, wo stehen wir da jetzt? Bei 5, glaube ich, gell?
Wir sind jetzt, Telum war 7-Nanometer-Technologie und mit Telum 2 sind wir jetzt bei 5-Nanometer-Technologie.
Obwohl ich ja auch schon immer gelernt habe, dass das immer ganz schwierig ist zu sagen, was denn jetzt genau eigentlich diese 5-Nanometer groß ist. Aber wir lieben ja in der Prozessorentwicklung schon immer Größen. Wir sind ja, glaube ich, beide in einem Alter, wo wir das noch kennen. Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, mehr Gigahertz, mehr Performance. Gell? Da geht das natürlich auch andersrum. Wenn die Zahl kleiner wird, wird es einfach besser. Ja, und das ist natürlich immer gut für unsere Kunden und für unsere Vertriebskollegen natürlich vor allem. Und du sagst, okay, jetzt haben wir das gemacht, dann haben wir wahrscheinlich, wenn du sagst, wir haben ein bisschen mehr Platz, haben wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Cache gemacht. Was haben wir sonst noch so verändert am Chip, außer dieser DPU?
Also natürlich, um es nochmal zu betonen, wir haben mehr Cache. Cache ist extrem wichtig. Wir haben eben gesagt, wir bauen unsere Prozessoren, weil es uns eben differenziert, nicht einfach so, weil wir das wollen und können. Und eine der Hauptaspekte, was uns differenziert, sind unsere großen Caches. Für Enterprise-Workloads, Transaction-Processing, wo Prozessoren mit anderen Prozessoren reden wollen, große Systeme, eine der wichtigsten Komponenten sind große Caches. Und aus dem Grund haben wir unsere Caches in Telum 2 nochmal deutlich vergrößert gegenüber Telum. Eine andere Komponente, die auch sehr wichtig ist, ist niedrige Latenzen, dass die Prozessoren, die miteinander reden, sehr schnell miteinander reden können. Und auch da hat es Verbesserungen gegeben in Telum 2, um die Latenzen im System zu reduzieren. Wir haben deutlich mehr Memory im System supported von Telum auf Telum 2. Wir haben unsere Links zwischen den Prozessortoren, die sind jetzt verschlüsselt. Also Security ist auch extrem wichtig für unsere Kunden und für unsere Plattform. Jede Generation fügen wir da Funktionen hinzu. Ein Beispiel in Telum 2 ist jetzt die Verschlüsselung der Interfaces zwischen den Prozessortoren.
Wir denken sogar an Security, die ja richtig krass schwierig wäre, auch einfach physisch zu brechen. Ja? Man müsste ja wirklich erstmal da hinkommen, aber selbst da sind wir einfach secure. Und ich glaube, das ist auch immer was uns einfach super auszeichnet auf dem Mainframe. Da gibt es einfach, wir denken sogar an Angriffsvektoren, die einfach physisch sehr schwierig sind. Gell? Also dass man zum Beispiel auch sagt, man kann diese Kryptokarten ja nicht klauen. Ist ja erstmal ein starkes Stück, wenn da einer hinkäme und die mal klauen könnte. Gell? Da ist ja schon ziemlich viel schiefgegangen. Aber selbst da sind wir halt natürlich stark und denken einfach mit. Gell?
Ja, in vielen Fällen sind natürlich die Datencenter so gesichert, dass da nicht jeder reinlaufen kann. Da gibt es dann mehrere Level an Security, die man erstmal durchbrechen muss. Aber falls das der Fall ist, verstecken wir uns nicht dahinter als IBMZ, sondern wir fügen dann halt auch die Sicherheitsfunktionen hinzu, dass selbst wenn jemand physikalisch vor der Box es geschafft hat, er nicht an die Daten kommt.
Ja, krass. Und ich glaube, ein anderes gab es noch mal, auf den Veröffentlichungen gibt es dann ganz oft auch so 2 Chips. Da ist immer noch so ein anderer Chip drauf, der ja nicht unser eigener Hardware-Chip ist, sondern also unsere CPU, sondern nochmal so ein Accelerator, der aber nicht auf den Chip gepasst hat.
Ja, da verlassen wir jetzt den Prozessor ein bisschen, mache ich aber natürlich auch gerne. Da reden wir jetzt von dem Spire AI Accelerator-Chip. Der ist auch eine sehr interessante Geschichte und ist ein Beispiel, wie sehr wir mit unserem Research-Team zusammenarbeiten. Sogar wenn man sich die AIU anguckt, die wir auf dem Talum eingefügt haben, der Ursprung von diesem Accelerator ist ein Research-Projekt. Und dieses Research-Projekt, die andere Facette dieses Research-Projekts ist, was wir jetzt den Spire Accelerator benutzen. Und was wir da machen, ist, wir nehmen diesen AI-Accelerator von Talum oder eine Variante davon, eine angepasste Variante davon und packen den jetzt auf einen Accelerator im IO-Tor. Und warum machen wir das? Das kommt jetzt zurück auf die Fragestellung eben mit der Silicon Real Estate auf dem Prozessor, der ist so teuer. Wir können da einen AI-Accelerator reinpacken, wie bei Talum, aber um wirklich große Modelle, Foundational Generative AI machen zu wollen, braucht man dann doch deutlich, deutlich mehr Rechenpower. Und dafür ist dann schlicht und ergreifend nicht genug Platz auf dem Prozessor. Und aus dem Grund hat man jetzt diesen ASIC gebaut. Da ist dann deutlich mehr Silicon available für AI. Und das wird dann wirklich mit diesen AI-Coprozessoren gefüllt. Und auf diese Art und Weise haben wir dann deutlich mehr AI-Capacity im System. Die sitzt dann halt nicht auf dem Prozessor, sondern die sitzt im IO-Tor. Die ersetzen sich also nicht, sondern die vervollständigen sich. Wenn man auf dem Prozessor kleinere Modelle, aber super schnelle Latency, um in der Transaktion Inferenz zu machen, enrich your transactions with AI. Auf der anderen Seite haben wir dann den Spire Accelerator, Generative AI, große Modelle und längere Inferenztime. Und dafür ist der dann optimiert.
Ja, cool. Und jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Zeit angekommen, aber noch eine Frage. Jetzt ist ja quasi das schon angekündigt und so, man könnte sagen, vielleicht auf der Zielgeraden. Was beschäftigt dich denn jetzt? Denkt ihr schon über die nächsten Chips nach? Wie ist das denn? Wie lang braucht man überhaupt, bis so ein Chip mal fertig ist? Das ist ja bestimmt auch keine Sache, die 2-3 Tage geht.
Ja, wir denken immer natürlich über die nächste Generation nach. Typischerweise in der derzeitigen Phase ist die nächste Generation schon in der Arbeit. Viele Leute arbeiten schon an der nächsten Generation und wir generieren natürlich die Ideen in der Generation darüber hinaus und sogar darüber hinaus. Manche dieser neuen Technologien haben eine Lead-Time von eben nicht nur 2-3 Jahren, sondern von 5-6 Jahren. Das heißt, die muss man frühzeitig angehen, frühzeitig adressieren. Research-Projekte starten sehr früh und über die Zeit kommt es dann in die Entwicklungsphase. Aber wir schauen jetzt schon die nächsten 1, 2, teilweise 3 Generationen in die Zukunft.
Also langweilig wird der nicht und wir können noch einen weiteren Podcast machen, wenn dann vielleicht der nächste Telum oder wie immer er dann heißt um die Ecke biegt.
Sehr, sehr gerne.
Ja, cool. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern. Ich habe ja die Ehre, euch in die Weihnachtspause zu entlassen. Genau gesagt, wenn ihr das hört, bin ich sogar physisch schon in der Weihnachtspause. Ich freue mich, dass wir so viele Zuhörer hatten, dass ihr alle für dieses Jahr so viel eingeschaltet habt. Wir freuen uns immer über Feedback. Schreibt uns gerne über eure beliebigen Kanäle, über eure IBMer, die ihr kennt. Ansonsten wünsche ich allen eine frohe Weihnachtszeit, ein paar ruhige Tage hoffentlich zwischen den Jahren, wie man das ja so schön sagt. Finde das immer ganz witzig, weil die meisten Leute, die nicht ursprünglich durch sind, ja, zwischen den Jahren, hä? Das eine Jahr endet ja gar nicht, was ist das für eine Quatschaussage, aber so nennen wir das ja immer so gerne. Und vor allen Dingen einen guten Start ins neue Jahr und dann hoffentlich mit vielen neuen Folgen aus dieser und aus weiteren Seasons, wenn wir dann im Januar uns wieder hören. Vielen Dank, Matthias. Noch einen wunderschönen Tag dir und auf ganz bald.
Danke, tschüss. Danke, frohe Weihnachten.